Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen zum Hebräerbrief, Kapitel 6. Und auch den Römerbrief, Kapitel 6. Könnt da einen Finger drin lassen. Wir werden heute ganz viele Bibelstellen nachlesen. Aber die zwei wollen wir gemeinsam aufschlagen. Ich möchte beginnen mit so einer Kinderbegebenheit, noch so als Nachtrag zur Fußball-WM. Die Erklärung, warum ein Täufling gerade ein weißes Kleid trägt, ist traditionell begründet, so der Pastor. Das weiße Gewand war damals wie heute ein Erkennungszeichen, heute allerdings nur mehr während der kirchlichen Feierlichkeiten. Das weiße Gewand sagt, ich bin ein Fan von Jesus. Ihr dürft euch das folgendermaßen vorstellen, ein Fußballfan von Bayern München trägt auch sein Mannschaftstrikot beim Spiel. Genauso ist das mit den Freunden Jesu auch. Plötzlich springt der 6-jährige Tom auf und rennt aus der Kirche. Seine Mutter folgt ihm in großer Sorge. Was ist mit dir, Tom? Ist dir schlecht? Nö, antwortete der Junge. Aber wenn Jesus Fan von Bayern München ist, will ich mit dem nichts zu tun haben. Oh Schreck, hatte der Junge etwas falsch verstanden? Stur und ohne sich von der Mutter weitere Erklärungen anzuhören, ging er für den Rest des Gottesdienstes wieder mit in die Kirche, weigerte sich aber zuzuhören. Monate später hat er als seine heißgeliebte Fußballmannschaft Borussia ein Spiel verlor, mit dem lieben Gott gehadert. Lieber Gott, Bayern-Fan wie Jesus werde ich niemals. Auch nicht, wenn wir nicht aufsteigen. Bei aller Mühe der Eltern hatte er doch die Worte des Pastors in seiner kindlichen Fantasie als reines Faktum für sich gehört. Kann manchmal passieren, ne? Wir schauen uns gerade die grundlegenden Fundamente oder die grundlegenden Lehren unseres Glaubens an. Im Hebräerbrief Kapitel 6, die Verse 1 und 2 steht, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Letzten Male, zumindest letzten Male, als wir im Hebräerbrief waren, haben wir uns das erste Paar angesehen, nämlich die Buße von toten Werken und was Glaube an Gott bedeutet. Heute wollen wir uns Taufe ansehen oder die Taufen, steht ja im Plural hier. Vielleicht sagt ihr, Taufen, hier bei mir in der Elberfelder Übersetzung steht Waschungen. Die Luther-Übersetzung haben oder in der Neuen Leben, Neues Leben Übersetzung lesen, da steht Taufe, eigentlich Taufen im Plural. Der Grund, warum hier in der Elberfelder Übersetzung Waschungen steht, ist, dass hier das Wort verwendet wird, das normal für die rituellen Waschungen der Juden verwendet wird. So auch im Kapitel 9 im Hebräerbrief. Also nicht das typische Wort für Taufe. Deshalb glauben auch viele, dass es hier eigentlich um jüdische Glaubensbasics oder jüdische Basics geht und dass der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, hey, lasst diese jüdischen Basics hinter euch und wachst weiter ins Christentum hinein. Und die haben ein paar sehr gute Argumente für ihre Position, aber ich denke, es ist ein bisschen seltsam, dass wenn hier die jüdischen Fundamente gemeint sind, dass zum Beispiel die Beschneidung nicht genannt wird. Und im Kontext steht hier, den Anfang des Christus zu lassen, die Grundaussagen der Lehre von Christus und zur vollen Reife zu wachsen. Und denken wir, vielleicht steht deswegen Waschungen hier, weil die Judenchristen vielleicht die Taufe als Vollendung der alttestamentlichen Waschungen gesehen haben. Wie auch immer, ihr könnt euch selbst eure Meinung bilden dazu. Wir gehen hier davon aus, dass es um die Grundlagen des christlichen Lebens geht. Und wir schauen uns diese Dinge gerade einzeln an hier. Wie gesagt, Luther oder die Neulebensübersetzung waren, also die Übersetzer waren der Überzeugung, dass hier Taufen gemeint ist, also in der Luther steht, den Grundlegen von der Taufe, in der Neues Leben Übersetzung, Unterweisung über die Taufe, ist eigentlich nicht völlig korrekt, denn das Wort steht im Plural, also eigentlich Taufen. Und wir finden mehrere Taufen in der Bibel. Wir finden drei Wassertaufen, die erwähnt werden in der Bibel. Drei Wassertaufen als rituelle, symbolische Taufen, die drücken symbolisch eine geistliche Realität aus. Zuerst haben wir die Taufe des Johannes des Täufers im Neuen Testament. Und da wird uns gesagt, das ist die Taufe zur Buße oder die Taufe in die Buße. Menschen, die sich von Johannes dem Täufer haben taufen lassen, haben damit symbolisiert, dass sie Buße tun wollen, dass sie umkehren wollen von ihren Sünden. Zweite Wassertaufe, die wir sehen in der Bibel, ist die Taufe Jesu zum Beginn seines Dienstes. Und das war logischerweise was Einzigartiges, die Taufe Jesu. Jesus hat sich identifiziert mit dem Willen des Vaters in dieser Taufe und hat sich auch mit uns als Sünder identifiziert, obwohl er sündenlos war. Und dann die dritte Wassertaufe, die wir in der Bibel sehen, ist die Taufe der an Jesus gläubig gewordenen. Wir werden heute darüber sprechen. Wir identifizieren uns dadurch mit dem Tod Jesu und seinem Begräbnis vor allem, dann auch mit seiner Auferstehung. Es sind drei Wassertaufen, die wir in der Bibel sehen. Und dann findet man noch einige geistliche Taufen. Wie gesagt, Wassertaufen waren eigentlich symbolisch für etwas Geistliches. Und dann findet man noch einige geistliche Taufen, oder wir können sagen, echte Taufen, wenn wir so sagen wollen. Zuerst lesen wir im 1. Korinther 10, in den Versen 1 und 2, dass das Volk Israel bei ihrem Marsch unter der Wolke Gottes und als sie durch das geteilte Meer gezogen sind, auf oder in ihren Leiter Mose getauft worden sind. Das heißt, sie wurden identifiziert mit ihm. Und dann lesen wir in Matthäus 3, dass Johannes der Täufer sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Also als zweites sehen wir, dass die Gläubigen an Jesus mit dem Heiligen Geist getauft werden. Darüber werden wir uns nächstes Mal unterhalten, was damit gemeint sein könnte. Und dann als drittes sehen wir die Taufe mit Feuer oder die Taufe in Feuer. Ich glaube, dass damit das Gericht gemeint ist. Die Gläubigen werden mit dem Heiligen Geist getauft, die Ungläubigen, die Jesus ablehnen, werden mit Feuer getauft. Ich denke, die ultimative Erfüllung für diese Taufe ist der Feuersee, von dem wir in der Offenbarung lesen. Vierte Taufe im Römerbrief, Kapitel 6, lesen wir von einer Taufe in Christus. Und dann im 1. Korinther 12, die fünfte Taufe, eine Taufe in den Leib Christi. Und manche sagen, das ist die Taufe im Heiligen Geist oder die beiden vorhergehenden Dinge, also die Taufe in Christus und die Taufe in den Leib Christi, ist gleich mit der Taufe in den Heiligen Geist. Ich sage, wir werden nächstes Mal da ein bisschen drüber reden. Und dann eine sechste Taufe, die wir in der Bibel sehen, ist die Taufe mit Leiden. In Markus 10, als Johannes und Jakobus zu Jesus kamen und ihn gebeten haben, dass sie mal in seinem Reich zu seiner Rechten und seiner Linken sitzen dürfen, da sprach Jesus zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Also die Taufe seines Leidens. Also wir müssen uns nicht davon beunruhigen lassen, dass Taufen im Plural steht, es gibt mehrere Taufen in der Bibel. Das griechische Wort für Taufen bedeutet eigentlich so viel wie eintauchen oder hineintauchen oder untertauchen. Zum Beispiel, wenn eine Frau damals ein Eimer voll Farbe hatte und ein Stück Stoff oder ein Gewand färben wollte, dann haben die damals gesagt, dieses Gewand wurde in die Farbe getauft. Das war die Bedeutung dieses Wortes. Im übertragenen Sinn bedeutet es so viel wie hineinversetzen oder identifizieren mit jemandem oder etwas. Heute wollen wir uns die Taufe in Christus ansehen, die geistliche Taufe, und dann die Wassertaufe als Symbol dafür, die Wassertaufe der Gläubigen. Zuerst die Taufe in Christus. Und jetzt könnt ihr mitlesen im Römerbrief im Kapitel 6, im Vers 3. Da schreibt uns der Apostel Paulus: Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele wir auf, eigentlich steht hier das Wort in, Christus Jesus getauft wurden, auf, eigentlich in seinen Tod getauft worden sind? Die Bibel lehrt uns, dass wir bei unserer Bekehrung, als wir uns Jesus anvertraut haben, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, als unseren Herrn und Retter, dass wir da in Jesus versetzt wurden. Das heißt, wir wurden identifiziert mit ihm. Wir wurden ihm zugerechnet, wir wurden eins gemacht mit ihm und dem, was er für uns getan hat in diesem Sinn. Das ist unser geistlicher Stand vor Gott. Wir sind in Christus. Und deswegen behandelt Gott uns auch in Christus so, als hätten wir Jesu Leben gelebt, nämlich ein sündenloses Leben gelebt, weil er am Kreuz unseren Platz eingenommen hat und der Vater ihn dort so behandelt hat, als hätte er unser Leben gelebt, nämlich ein sündiges Leben. Also wir sind geistlich gesprochen in Jesus Christus geborgen. Ich lese euch jetzt mal einige Bibelstellen vor. Es geht ja nicht darum, dass wir uns irgendwas aus der Nase ziehen, sondern dass wir schauen, was das Wort Gottes uns lehrt. Im 2. Korinther 5, Vers 17: Wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Als wir uns zu Jesus bekehrt haben, als wir wiedergeboren wurden durch den Heiligen Geist, hat eine Metamorphose stattgefunden, könnten wir sagen. So wie mit einem Schmetterling, wie mit einer Raupe, so eine kleine unscheinbare Raupe, die sich irgendwann mal verpuppt, einen Baum hochklettert oder so und sich dann verpuppt und in diesen Kokon umgestaltet wird. Und nach einiger Zeit kommt aus diesem Kokon nicht die Raupe raus, sondern ein Schmetterling. Ist dasselbe Wesen, aber es ist trotzdem ganz neu. Keine Raupe mehr, sondern ein Schmetterling. Und genauso ist es mit uns. Da hat eine Transformation stattgefunden. Als wir in Christus versetzt wurden, mit ihm identifiziert wurden, durch unseren Glauben, sind wir eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Wir waren Sünder von Natur aus, das war unsere Identität. Jetzt in Jesus Christus sind wir Heilige. Ja, wir sündigen leider Gottes noch manchmal, aber das ist nicht mehr unsere Identität. Wir sind in Jesus Christus Heilige. Der Paulus schreibt immer wieder, zum Beispiel im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 1, an alle Gläubigen oder an alle Heiligen, will ich sagen, in Christus. Das ist, wer wir sind. Epheser 2, Vers 13: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Das heißt, wir sind von Feinden Gottes zu Freunden Gottes, zu Kindern Gottes geworden. Wir sind ihm nahe gekommen. Die Beziehung ist geheilt worden durch das, was Jesus für uns getan hat und weil wir mit ihm identifiziert sind. Sünde trennt uns von Gott. Jesus hat dieses Problem behoben und wir wurden in ihn versetzt, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Römer 5, Vers 19: Wie durch des einen Menschen Ungehorsam, dem Sündenfall, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, nämlich von Jesus, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Das ist unser Stand, unser geistlicher Stand. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist, wer wir sind in Jesus. Deswegen steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. 1. Korinther 1, Vers 30. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Epheser 1, 4. In ihm hat Gott uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Also in Jesus, als wir in Jesus getauft wurden oder versetzt wurden, sind wir zu Kindern Gottes geworden. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 3, Vers 12. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang zum Vater, in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Kolosser 1, 14. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Kolosser 1, 13, der Vers davor. Er, das heißt, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben eine neue geistliche Staatsbürgerschaft. Wir haben eine neue geistliche Position, eine neue geistliche Autorität. Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus Christus. Also geistlich gesprochen sitzen wir im Himmel auf dem Thron des Schöpfers über das ganze Universum, über alles, was existiert, über die ganze Schöpfung. Wir sitzen in ihm auf dem Thron. Also in ihm haben wir deswegen Macht, Autorität über geistliche Mächte. In ihm haben wir Macht, können wir siegreich sein über Sünde. Wir müssen nicht mehr als Sklaven der Sünde leben. Wir haben das Recht, die Autorität, die Kraft, Nein zu sagen und anders zu leben in Jesus Christus. Also wir sitzen mit ihm im Himmel, in Christus. Und dann heißt es weiter, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Schön, das ist Gottes Programm für unser Leben, für unsere Ewigkeit. Epheser 1, 3. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Kolosser 2, Vers 10. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Epheser 1, 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Wir sind Miterben geworden mit Jesus Christus. Letzter Vers dazu, Epheser 2, Vers 22. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also in Christus sind wir auch zum Leib Christi in dieser Welt geworden. Viele Verse, aber ich möchte, dass ihr seht, was die Bibel drüber sagt. Und wir haben jetzt leider Gottes nicht die Zeit, das alles im Detail zu besprechen. Aber ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch drüber geschrieben, über unsere Identität in Christus. Ihr könnt das runterladen auf unserer Webseite. Und sind auch gerade im Prozess, das drucken zu lassen. Vielleicht ein paar Wochen werden wir es haben. Römerbrief, Kapitel 6. Lass uns da ein bisschen weiterlesen. Vers 3 nochmal. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele wir auf Christus getauft wurden, eigentlich in Christus getauft wurden, das ist das Wort, auf, eigentlich in seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wir ein neues Leben leben können. Vers 5, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch, der wir vor unserer Bekehrung waren, mitgekreuzigt worden ist. Der ist tot. damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Kolosserbrief 2 steht was Ähnliches, Vers 11, da heißt es, in ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischigen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Neues Leben Übersetzung übersetzt es so, eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Das heißt, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind nicht mehr dieselben. Wir haben ein neues Herz bekommen bei unserer Bekehrung, bei dieser neuen Geburt aus dem Geist Gottes. Neues Herz mit neuen Impulsen. Bevor wir neu geboren wurden, naja, hat uns Sünde nicht unbedingt gestört. Wir haben einfach nach dem Fleisch gelebt, wie die Bibel das sagt, einfach unsere menschlichen, sündigen Impulse. Aber dann, als wir von neuem geboren wurden, haben wir ein neues Set von Impulsen bekommen. Jetzt wollen wir plötzlich Gott gefallen und Jesus ähnlich werden, das tun, was ihm gefällt. Wir wurden abgetrennt von unserem alten Wesen. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also weil wir in Jesus versetzt wurden bei unserer Bekehrung und unserer geistlichen neuen Geburt, weil wir identifiziert wurden mit Jesus, waren wir in ihm, als er gestorben ist und als er begraben wurde und als er auferstanden ist. Das gilt für uns, weil wir mit ihm verbunden sind. Also da ist etwas mit uns und für uns passiert, als Jesus gestorben und begraben und auferstanden ist. Römer 6, Vers 5, wir sind verwachsen mit ihm. Vers 6, wir sind mitgekreuzigt. Vers 8, wir sind mit Christus gestorben. Wir leben mit ihm. Da ist was mit uns passiert. Um das zu illustrieren, Beispiel, bleiben wir beim Fußball. Weil wir uns mit unserer Nationalmannschaft identifizieren, sagen wir, wir, Deutschland, wir haben 4-0 gegen Argentinien gewonnen. Und wir müssen leider auch sagen, wir haben gegen Spanien verloren. Geistlich gesprochen, wir sind in Jesus, wir haben mit Jesus gewonnen. Wir sind in Jesus versöhnt worden, wir sind in Jesus verändert worden, wir sind in Jesus adoptiert worden, wir haben in ihm neues Leben. Mein altes Leben ist mit ihm begraben worden. Und ich bin mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Zu einem neuen Leben, das von seinem Geist beherrscht wird. Neuen Leben, das siegreich ist über Sünde. Das heißt, ich kann sündigen, wenn ich wirklich will, aber ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Und das ist ein Riesenunterschied, oder? Ich kann versuchen, widerstehen. So wichtig, ich bin nicht mehr derselbe wie vor meiner neuen Geburt. Es ist nicht mein altes Leben, was ich irgendwie weiterlebe. Ich wurde wirklich verändert. Weil ich nicht mehr dasselbe bin, muss ich auch nicht mehr so leben wie vorher. Sondern ich kann anders leben. Jesus ähnlich. Ich habe Anteil an seinem Leben. Er möchte Frucht bringen durch mich. Ich muss nur in ihm bleiben. Johannes 15, ne? Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ich muss mich ihm zur Verfügung stellen. Und das lesen wir auch hier weiter im Römer 6, Vers 11. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebe in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder, heißt eure Hände, eure Füße, eure Münder, der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also wir wollen das ausleben, was wir sind, was mit uns geschehen ist. Also unsere Taufe, diese geistige Taufe in Jesus, unsere Identifikation mit ihm hat riesige geistliche Auswirkungen und praktische Auswirkungen auf unser Leben. Das ist die geistliche Taufe in Christus. Okay, das Zweite jetzt. Was ist jetzt mit der Wassertaufe? Sonst erstens drüber reden, was ist die Wassertaufe? Die Wassertaufe ist ein äußeres Ritual, ein äußeres Symbol, das unsere geistige Taufe in Christus, über die wir gerade gesprochen haben, symbolisiert. Ein Symbol, das symbolisiert, was geistlich mit uns geschehen ist. Und dass uns das nochmal sinnlich erfahrbar zuspricht und bestätigt, was mit uns geschehen ist. Dass wir identifiziert sind mit Jesus Christus. Also wir gehen ins Wasser und ja, tauchen unter das Wasser, wir werden begraben sozusagen. Unser altes Leben wurde begraben. Die Taufe symbolisiert unser geistliches Begräbnis. Begraben mit Christus. Und dann im Wasser unsere Sünde abgewaschen, unser alter Mensch begraben. Und dann kommen wir raus, wir sind auferstanden mit Jesus Christus zu neuem Leben. Das ist die Symbolik der Taufe. Und das ist eine stärkende, eine bestärkende Erfahrung. Und ich glaube, die vorrangige Bedeutung der Taufe ist für den Täufling selbst. Das ist für ihn, um ihn ja, sinnbar zuzusprechen, zu bestätigen, was geistig mit dir geschehen ist. Ich denke an Philippus und den Eunuchen in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Das war fast ein privater Event, ne? Das waren nur die zwei. Philippus hat ihm das Evangelium gepredigt, er hat sich bekehrt, da war Wasser, er hat ihn getauft. Ich glaube, dass die Taufe vor allem für den Täufling ist, ein Zuspruch Gottes, eine Bestätigung, ein Siegel, wenn wir so sagen wollen, von dem, was geistig passiert ist. Zweitens ist die Taufe aber natürlich auch ein Bekenntnis. Ein Zeugnis vor zumindest einer Person, die mich tauft, und ein Zeugnis vor der unsichtbaren Welt, wo ich bezeuge, ja, das ist mit mir geschehen. Ja, ich habe mich zu Jesus Christus bekehrt, ich habe mich mit ihm identifiziert, ich gehöre zu ihm, ich will mit ihm und für ihn leben. Und dann als Drittes ist es auch ein Bekenntnis, dass ich zu seiner Gemeinde, zu der Gemeinschaft der Gläubigen gehöre, zum Leib Christi. Na, ich kann mich nicht selber taufen. Taufe ist was Passives, ich werde getauft. Das drückt Gemeinschaft aus. Das ist was, was in der Gemeinschaft der Gläubigen passiert. Okay, soweit zur Definition, was Wassertaufe ist. Ich möchte als Zweites ein paar Beispiele in der Bibel durchlesen. Oder ich mache eine Lesershow, ich lese es euch vor. Dass ihr es nicht alle nachschlagen müsst. Ich denke, ihr kennt die meisten der Stellen. Apostelgeschichte 2. Als sie aber das heißt die Predigt von Petrus zu Pfingsten hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Apostelgeschichte 8. In Samaria sind wir da jetzt. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Also sie haben Evangelium geglaubt und sie haben sich taufen lassen. Apostelgeschichte 16. Sind wir in Philippi. Kerkermeister von Philippi, der sich da bekehrt hat. Da heißt es, er führte sie, das heißt den Paulus und den Silas, heraus aus dem Gefängnis und er sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen, und alle die Seinen sogleich. Letztes Beispiel, Griechenland, Korinth, Apostelgeschichte 18. Da lesen wir: Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Also alle, die gläubig wurden im Neuen Testament, ließen sich taufen. Dritter Punkt: Warum taufen wir? Antwort ist ganz einfach, weil Jesus uns das aufgetragen hat. Apostelgeschichte 28, Vers 19. Wer es kennt, ja auch alle. Jesus hat gesagt: Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und die Jünger haben das befolgt. Sie haben sich taufen lassen. Das war der und ist der erste Gehorsamschritt gegenüber Jesus. Manche Christen haben so diese Einstellung: Naja, Taufe ist nicht wirklich so wichtig. Damit stimme ich nicht überein. Gehorsam gegenüber Jesus ist wichtig. Und wenn Jesus möchte, dass wir uns taufen lassen, dann sollten wir uns taufen lassen. In der Apostelgeschichte sehen wir auf jeden Fall, alle, die gläubig wurden, wurden getauft. Es ist eigentlich undenkbar, dass da jemand gläubig geworden ist und die Taufe irgendwie verweigert hat, sich geweigert hat, sich taufen zu lassen. Vierter Punkt: Ist die Taufe heilsnotwendig? Bin ich nicht gerettet, wenn ich nicht getauft bin, so wie die katholische Kirche das gelehrt hat? Ich würde euch an den Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing, erinnern. Jesus hat zu ihm gesagt: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er hatte ganz sicher keine Gelegenheit mehr, sich taufen zu lassen. Interessant, nirgendwo wird berichtet, dass die 12 Apostel getauft wurden. Man könnte sein, dass es so war, aber es wird uns zumindest nicht berichtet. Also die Taufe ist nicht heilsnotwendig für die Ewigkeit, dass du in den Himmel kommen kannst. Aber die Taufe ist notwendig, um Jesus gehorsam zu sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Fünfter Punkt: Wie sollen wir taufen? Der kleine Martin soll morgen getauft werden. Und der ist der Älteste, hat noch 3 kleinere Geschwister. Und das kleine Schwesterchen freut sich ganz besonders. Und sie sagt: Der Martin wird gekauft, der Martin wird gekauft. Und der zweitältere Bruder sagt: Nein, der wird nicht gekauft, der wird getauft. Und der dritte, der so gerade in der Grundschule ist und so ein kleiner Klugscheißer ist, der fügt dann Wissen hinzu: Mit Tee. Sagt das kleine Schwesterchen: Nee, nicht mit Tee, mit Wasser. Und das ist etwas, wo alle Christen übereinstimmen: Wir taufen mit Wasser. Offensichtlich. Es gibt verschiedene Traditionen in der Gemeinde Jesu, wie das genau vor sich gehen soll, durch Untertauchen oder dadurch, dass einem Wasser übergeleert wird, oder manche praktizieren Taufe durch Besprengen mit Wasser. Ich würde sagen, Untertauchen erfüllt die Symbolik der Taufe am besten, dieses Begraben werden und Auferstehen mit Christus. Und soweit ich informiert bin, war in den ersten 1000 Jahren der Kirchengeschichte Untertauchen die bevorzugte Taufform. Und wir können auch sagen, es gibt eigentlich keine ganz klare Anweisung in der Bibel, wie getauft werden soll. Vielleicht ein paar Hinweise. In Johannes 3 lesen wir über Johannes den Täufer. Johannes taufte zu Enon nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Also offensichtlich war viel Wasser nötig, um zu taufen. Matthäus 3, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Also er war selber im Wasser. Apostelgeschichte 8, hier der Philippus und der Kämmerer oder Eunuch aus Äthiopien. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Also was davon herausgeht, was wir sicher wissen können, ist, dass sowohl der Täufling als der getauft hat, in das Wasser hinabgestiegen sind. Aber dann, was danach geschehen ist, wie die genau getauft haben, das ist zumindest in der Bibel nicht wirklich offenbart. Ne? Man muss sagen, außer der Bibel gibt es auch keine Überlieferungen über die Taufpraxis im ersten Jahrhundert. In einem der ältesten Dokumente der Kirchengeschichte, in der Didache oder der Lehre der 12 Apostel, wurde nicht von den 12 Aposteln verfasst, aber so wurde dieses Dokument genannt, eines der frühesten Kirchendokumente, Ende des ersten Jahrhunderts, da wird Folgendes geschrieben. Betreffs der Taufe aber, tauft so, tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit lebendigem, das heißt fließendem Wasser. Wenn du aber kein lebendiges Wasser hast, dann taufe in einem anderen Wasser. Wenn du aber nicht in kaltem Wasser taufen kannst, dann in warmen. Wenn du aber beides nicht hast, vielleicht bist du in der Wüste oder so, dann gieße auf den Kopf dreimal Wasser auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Manche Christen sind sehr dogmatisch, was die äußere Form des Taufrituals angeht. Scheint die frühe Gemeinde war da relativ flexibel, je nach den Umständen. Wie gesagt, ich glaube, dass Untertauchen die beste Symbolik ist, aber wir können da biblisch gesehen nicht wirklich dogmatisch sein. Und ich würde sagen, das ist was, worüber wir Christen uns nie spalten sollten oder zerstreiten sollten. Und vielleicht können wir hier einige Anregungen aus der 12-Apostel-Lehre übernehmen. Zum Beispiel, dass wir im kalten Wasser taufen. Ne? Wie wäre das? Meistens machen wir das sogar, ne? Wenn wir in den See gehen. Wichtige Frage ist der sechste Punkt. Wer soll getauft werden und wann soll die Taufe stattfinden? Ersten Punkt, den ich dazu machen möchte. In der Bibel, der Normalfall ist, dass die Leute getauft wurden, sobald sie sich zu Jesus bekehrt haben. Das haben wir gelesen, oder? Sie wurden gläubig und sie wurden getauft. Möglichst bald nach der Bekehrung. Wenn wir eigene Räume hätten und ein Taufbecken, würde ich sagen, dann würden wir jeden Sonntag nach dem Gottesdienst taufen. Wenn sich irgendwer bekehrt, wäre es getauft. Scheint mir, dass sie das in der Apostelgeschichte so praktiziert haben. Zweiter Punkt, den ich machen will, in der Bibel wurden immer nur Gläubige getauft. Das heißt Menschen, die ihren Glauben an Jesus Christus bekannten. Die Taufe ist das Zeichen, das Siegel für die neue Geburt. Also wir haben ja schon ein paar Beispiele gesehen. Aber in Markus 16, Vers 16, da sagt Jesus, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Also gläubig geworden und getauft. Apostelgeschichte 2, haben wir auch schon gelesen. Jesus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Apostelgeschichte 8, Vers 12 in Samaria. Als sie dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. In Korinth haben wir auch gelesen. Christus, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Apostelgeschichte 8, Geschichte mit dem Kämmerer. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und spätere Handschriften zumindest fügen hinzu. Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Also, wenn du glaubst, ja, dann kann ich dich taufen. Er beantwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Also ich sehe hier, die Voraussetzung für Taufe in der Bibel ist persönlicher Glaube, persönliche Bekehrung. Sonst macht dieses Zeichen ja auch keinen Sinn. So schön, so gut. Aber wie ihr wisst, praktizieren die Volkskirchen Kindertaufe oder Babytaufe und nicht die Glaubenstaufe. Was soll man dazu sagen? Ja, ich möchte sagen, nirgendwo in der Bibel sehen wir irgendwo ein Beispiel, wo Ungläubige oder wo die Kleinkinder von Gläubigen getauft wurden. Manchmal wird die Pfingstpredigt des Paulus zitiert, von denen die Babys taufen. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern, da haben wir es, oder? Und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Wenn er sagt, und euren Kindern, heißt nicht wirklich euren leiblichen Kindern, ob die jetzt glauben oder nicht, dass wir die taufen, sondern Kinder in dem Sinn von Nachkommen. Weil er sagt hier, und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, gilt die Verheißung. Also, euer Nachkommen und den Heiden. Und wenn wir im nächsten Vers weiterlesen, die sein Wort aufnahmen, das sind die, die getauft wurden. Manchmal wird die Familie des Kerkermeisters in Philippi als Beispiel aufgeführt. Apostelgeschichte 16, Vers 31, haben wir auch schon gelesen. Paulus und der Silas sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Ah, da haben wir's, du und ganze Familie. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich, im Vers 33. Und sie sagen, hey, siehst du die ganze Familie, auch die Kinder. Dazu möchte ich sagen, na, erstens wird gar nicht ausgesagt, ob der Kerkermeister Kinder hatte oder nicht. Das Haus hat eigentlich der Haushalt bedeutet, Familie, aber auch die Sklaven, die Knechte, die er hatte, wissen nicht, wer in diesem Haus war. Und das zweite ist der Kontext. Lasst uns die Verse nicht auslassen, die dazwischen stehen. Im Vers 32 lesen wir nämlich, und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und ich nehme mal nicht an, dass sie den Babys das Evangelium verkündigt haben hier, sondern dass die Zuhörer alt genug waren, das zu verstehen. Und dann lesen wir im Vers 34, im Vers danach, und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihn an den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Also der ganze Haushalt, wer immer in diesem Haus war, wurde getauft. Warum? Weil alle gläubig geworden waren. Dann gibt es noch das Beispiel von der Lydia in Philippi. Auch von der steht geschrieben, sie wurde getauft und ihr Haus. Und da wird gar nichts weiter ausgesagt. Naja, gut, aber ich denke, wir sollten keine Lehre aufbauen auf etwas, was nicht in der Bibel steht. So einfach auf der Annahme. Ich denke, die Lydia ist weder ein Argument für die eine Seite noch die andere Seite. Als Klammerbemerkung können wir natürlich sagen, die Situation in der Apostelgeschichte war eine Missionierungssituation. Wird eigentlich nirgendwie was ausgesagt, was mit der zweiten Generation passiert, oder? Mit den Kindern von denen, die sich da bekehrt haben und die getauft wurden. Ob die dann ihre Kinder als Babys getauft haben oder nicht, wird nirgendwo gesagt. Ne? Aber ich würde sagen, da wir nirgendwo im Neuen Testament eine Unterweisung finden, dass wir Babys taufen sollen, ist es am besten, bei der Offenbarung zu bleiben, die wir haben. Ne? Nicht irgendwie Annahmen zu treffen von dem, was nicht dasteht, sondern lass uns das nehmen, was dasteht. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass immer nur Gläubige getauft wurden. Also denke ich, ist die beste Praxis, dass wir auch unsere Kinder taufen, nachdem sie sich bekehrt haben. Ich habe auch gelesen, dass erst um das Jahr 200 nach Christus die Kindertaufe in der christlichen Literatur erst erwähnt wird. Und das ist ein Zeugnis, dass es die Kindertaufe in dieser Zeit gab. Es scheint, dass sich diese Praxis von den nordafrikanischen Gemeinden ausgebreitet hat. Aber das erste Dokument, wo Kindertaufe erwähnt wird, ist vom Kirchvater Tertullian und er schrieb dagegen. Das war ein Streitpunkt unter den Christen im 3. Jahrhundert. Es gab eine eine Kirchenführung, das waren viele verstreute Gemeinden, hatten auch unterschiedliche Praktiken manchmal. Aber davor finden wir keine Erwähnung der Kindertaufe. In früheren frühchristlichen Dokumenten wie die Didache oder der Hirte des Hermas oder von Justinus dem Märtyrer finden wir nur Anweisungen für die Glaubenstaufe, für die Erwachsenentaufe. So wie im Neuen Testament eigentlich auch. Das ist kein Argument, dass es die Kindertaufe nicht gab. Aber offensichtlich war sie nicht sehr weit verbreitet. Weil sonst, denke ich, hätten wir zumindest einige Schriftstücke oder Dokumente, die darüber lehren oder die das bezeugen, gefunden. Wie gesagt, das erste ist erst 200 nach Christus ungefähr. Und wenn es wichtig gewesen wäre, dass wir unsere Kinder taufen, wenn das die Praxis gewesen wäre im Neuen Testament, dann bin ich mir sicher, hätten die Apostel irgendetwas darüber im Neuen Testament gelehrt oder geschrieben. Aber wir lesen nichts darüber. Und die Kirchväter hätten darüber gelehrt. Schon vor 200. Und ich meine, ganz offensichtlich zur Zeit der Apostel, die Leute hatten auch schon Kinder gekriegt, die Gläubigen. Und wir finden schlicht und ergreifend nirgendwo im Neuen Testament eine Unterweisung, dass wir die Babys taufen sollen oder dass die frühe Gemeinde das gemacht hat. Wie gesagt, ist kein Argument, dass sie es nicht gemacht haben, aber es ist, wird schlicht und einfach nichts gesagt. Und ich bin der Meinung, dass wir unsere Lehren, unsere christlichen Lehren aus dem ziehen sollen, was in der Bibel gesagt wird und nicht aus dem, was nicht gesagt wird. Das sind dann einfach Annahmen. Also es herrscht große Stille über die Babytaufe bis zum Ende des 2. Jahrhunderts. Zweites Argument derer, die Kleinkinder oder Babys taufen, die das befürworten, ist, dass die Taufe im Neuen Testament das Gegenstück ist zur Beschneidung im Alten Testament. Im Alten Testament, wo Kinder, zumindest den männlichen, als Zeichen des Bundes beschnitten wurden. Damit wurden sie zum Teil des Bundesvolkes, zumindest äußerlich. Klammerbemerkung, Römer 2, da sagt uns der Apostel Paulus nicht, der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist eigentlich wirklich ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung, die wirkliche Beschneidung ist die des Herzens. Im Geist, nicht im Buchstaben. Also es kommt auf persönlichen Glauben, es kommt auf das Herz drauf an. Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte. Klammer zu. Aber wenn das so wäre, dass die Taufe im Neuen Testament das Gegenstück zur Beschneidung im Alten Testament ist, dann wäre das ein starkes Argument, unsere Kleinkinder zu taufen. Denn auch der Abraham hat seine Söhne beschnitten. Mit der Klammerbemerkung. Was war mit den Töchtern? Die Töchter waren Juden, ganz einfach, weil sie Kinder von jüdischen Eltern waren. Oder weil sie sich später dem jüdischen Volk angeschlossen haben. Aber die Babys von christlichen Eltern sind keine Christen, oder? Christ sein wird man nicht durch natürliche Geburt, wird nicht so weitergegeben, sondern du wirst Christ durch eine neue Geburt, durch eine geistliche Geburt. Klammer zu. Aber die große Frage ist, ist biblisch gesehen die Beschneidung im Alten Testament das Gegenstück zur Taufe im Neuen Testament? Und mit dieser Frage steht und fällt eigentlich die Praxis der Kleinkindertaufe. Ich muss zugeben, ist ein schöner Gedanke, ne? In gewissen Sinn. Dass Kinder, die in eine gläubige Familie hineingeboren werden, sozusagen unter Gottes Volk aufwachsen, in einem geheiligten Umfeld aufwachsen, ich denke an 1. Korinther 7 da, dass sie diese Gnade ausdrücken durch Kindertaufe, dass die Kinder sozusagen Teil des Bundesvolkes werden. Ich verstehe das Herz der Eltern gut, die das tun. Aber dann irgendwo haben die Leute doch gemerkt, dass es persönlich werden muss. Und dann haben sie die Konfirmation oder die Firmung eingeführt. Ich habe gelesen, das ist erst im 19. Jahrhundert passiert übrigens. Das Problem damit ist, dass es schöne Annahmen sind. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass wir im Neuen Testament keine positive Lehre finden, dass das der Sinn der Taufe ist. Dass die Taufe im Neuen Testament wie die Beschneidung im Alten Testament ist. Das ist eine Annahme. Ich denke, man kann sagen, ja, ich sehe Parallelen, das ist schön und gut, aber es wird nirgendwo gelehrt. Alttestamentliche Rituale haben in der Regel immer eine geistliche Erfüllung im Neuen Testament, sind ein Bild für eine geistliche Realität. Also die Opfer im Alten Testament sind ein Bild für das Kreuz, für das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Sabbat ist ein Bild, symbolisiert unsere Ruhe im Erlösungswerk Jesu für uns. Haben wir im Kapitel 4 gesehen, im Hebräerbrief hier. Also eine geistliche Erfüllung von einem äußeren Symbol. Was ist die Erfüllung des Rituals der Beschneidung? Ist es die Taufe? Dann wäre es ein anderes Ritual. Ritual, die Erfüllung von einem Ritual. Ich würde sagen, es ist nett. Was ist die Erfüllung der Beschneidung im Neuen Testament? Wir haben es gelesen im Kolosserbrief 2. Ist die Beschneidung des Herzens, nicht die Taufe. Ich glaube, biblisch gesehen, die Taufe ist ein ganz neues Ritual, wieder mit einer geistlichen Bedeutung. Und die haben wir auch gelesen, nämlich, dass wir begraben sind, gestorben sind mit Christus, und dann sind wir auferweckt durch unseren Glauben, neuem Leben mit Christus. Viele von uns sind als Babys getauft worden, einfach weil es so Tradition ist bei uns. Ich meine, bei 80% der Leuten müssen wir sowieso in Frage stellen, weil nicht mal die Eltern gläubig waren. Das ist ein Symbol ohne Bedeutung eigentlich dann. Selbst die lutherische Kirche würde sagen, dass der Glaube von irgendjemandem nötig ist, damit es einen Sinn macht, das Ganze. Sehr viele in unserem Land, die ja, werden getauft in der Kirche, heiraten und werden begraben. So ungefähr, okay, vielleicht noch konfirmiert zwischendrin. Okay, anderes Thema. Aber was sollen wir machen, wenn wir als Babys getauft wurden? Sollen wir uns nochmal taufen lassen, nachdem wir gläubig geworden sind? Ich würde sagen, wir sollen uns nicht nochmal taufen lassen, aber wir sollen uns taufen lassen. Und wenn meine Interpretation des Neuen Testaments richtig ist, dann ist die Taufe als Baby eigentlich biblisch gesehen keine Taufe in diesem biblischen Sinn. Weil die Voraussetzung fehlt, nämlich der persönliche Glaube, die persönliche Bekehrung. Oft wird von den Kindertäufern angeführt, dass Jesus gesagt hat, hey, lass doch die Kinder zu mir kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Als wäre das ein Argument für die Kindertaufe. Muss man nur weiterlesen. Wenn wir weiterlesen, steht es da, und er nahm sie in den Arm, die Kinder, und taufte sie, steht das da? Nee, sondern er legt ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich wurde als Baby getauft. Ich persönlich sehe meine Taufe als Baby als Kindersegnung. Meine Eltern wollten mich zu Jesus bringen, wollten um Jesus Segen über meinem Leben bitten, soweit sie es verstanden haben. Und das tun wir auch. Wir praktizieren Kindersegnung in unserer Gemeinde. Nicht Kindertaufe, aber Segnung. Ich glaube, die Taufe ist ein Ritual, das uns nochmal ganz besonders die Segnungen meiner Bekehrung, meiner Identifikation mit Jesus Christus, dem, was er für mich getan hat, zuspricht. Und es macht nur Sinn, nachdem ich gläubig geworden bin. Ich persönlich habe mich taufen lassen, nachdem ich gläubig geworden bin. Es ist nicht egal, wenn wir unsere Babys taufen, wenn wir ein schönes Ritual durchmachen, auch wenn es nicht biblisch ist. Ich weiß nicht. Erstens, ich denke, wir sollten nicht was Taufe nennen, irgendwas an biblischen Namen geben, was anderes meint. Ich bin kein Freund davon, dass man biblische Ausdrücke verwässern. Bin auch kein Freund von diesen modernen Bibelübersetzungen, die Sünde mit Mist übersetzen oder so. Oder ich glaube in der Volksbibel den Scheiß, den ich gebaut habe oder so. Ich bin ein Freund dafür, dass man Leute unterweist und sagt, was ist Sünde? Dass man bei diesen Begriffen bleibt. Zweite Ding, die große Gefahr, die ich sehe bei dieser Babytaufe, ist, dass sie den Leuten eine falsche Sicherheit gibt. Dass Leute sagen, hey, zwischen mir und Gott ist alles okay, ich bin Christ, ich komme in den Himmel, weil ich bin ja getauft. Das ist gefährlich. Das ist ein Denken, was religiöse Leute täuschen kann. Das ist ein Denken, was Menschen in die Hölle schickt. Falsche Sicherheit. Ich persönlich bin ein Freund von ganz großer Klarheit. Und ohne persönliche Bekehrung, ohne persönliches Vertrauen auf Jesus allein für deine Errettung, ohne dass du persönlich Jesus nachfolgst, bist du kein Christ. Da ist es nicht okay zwischen dir und Gott. Du bist noch ein Feind Gottes. Egal wie religiös du bist, egal wie lang du schon in die Kirche gehst, egal wie oft du getauft bist, egal wie christlich deine Eltern sind. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Du musst dich persönlich entscheiden. Du musst persönlich von Neuem geboren werden. Vielleicht noch ganz kurz ein letzter Punkt. Wer darf taufen? Ich glaube, jeder Christ. Die Jünger haben getauft in der Apostelgeschichte. Die Apostel, der Philippus, der war ein Diakon. Der Paulus, seine Mitarbeiter, er sagt, ich selbst habe gar nicht viel getauft. Die Bibel lehrt uns keine besondere Einschränkung, dass nur irgendein Priester oder Pastor oder irgendjemand mit Funktion taufen darf. Ich glaube, jeder Christ. Wenn die Bibel keine Einschränkung macht, dann warum sollen wir Einschränkungen machen? Okay, was ist die Anwendung von dem, was wir heute gelernt haben? Ich denke, die wichtigste Anwendung ist, preis dem Herrn für das, was er für uns getan hat. Für all diese geistigen Segnungen, die wir haben, weil wir in Christus sind. Diese Taufe in Christus, diese geistige Taufe in Christus, das ist das wirklich Wesentliche und Wichtige. Und hey, lass uns Gott danken und Gott preisen für das, was wir in Jesus haben. Zweite Anwendung, wenn du nicht getauft bist oder als Baby getauft wurdest, möchte ich dich einladen, es zu überdenken. Nicht zu fressen, was ich sage, sondern selbst die Bibel zu studieren und es zu prüfen. Und vielleicht kommst du zur selben Schlussfolgerung wie ich. Vielleicht kommst du zu einer anderen Überzeugung als ich, was die Kindertaufe betrifft. Ich glaube, wir sollten uns entspalten wegen dieser Dinge. Aber ich möchte uns herausfordern, dass du nicht einfach irgendwas aus Tradition machst oder weil es in unserer Familie so üblich ist, wir haben das alles so getan. Dass du nicht das tust, was du tust, einfach aus Tradition. Sondern möchte ich herausfordern, dass du es tust aus Überzeugung, weil du überzeugt bist, dass die Bibel das lehrt. Wenn du überzeugt bist, dass die Bibel Babytaufe lehrt, handel nach deinem Gewissen, handel nach deiner Überzeugung aus Gottes Wort. Das ist wichtig. Aber wenn du zur Überzeugung gelangst, dass du nicht getauft bist aus Gottes Wort, dann möchte ich dich einladen, diesen Gehorsamschritt zu machen und im Glauben gestärkt zu werden und bestätigt zu werden und Zeugnis für Jesus Christus abzulegen. Amen. Geht nach Hause, studiert selber Gottes Wort und tut das, was er euch sagt. Vater, danke für dein Wort. Diese Grundlagen, diese Basics sind manchmal ganz schön tief und ganz schön kompliziert. Wir müssen unser Hirn manchmal ganz schön einschalten und viele Verse studieren. Aber ich danke dir, Gott, dass du dich uns offenbarst. Und ich möchte dir vor allem danken für das, was uns Jesus gebracht hat. Und dass wir durch Glauben mit ihm identifiziert sein dürfen. Und Kinder Gottes sein dürfen, Vergebung haben dürfen, Miterben sein dürfen, mit ihm sitzen dürfen, Autorität haben dürfen. So viele wunderbare Dinge. Danke, Jesus, dass wir in dir sein dürfen. Und ich danke dir, dass wir das auch äußerlich ausdrücken dürfen und ja persönlich zugesprochen bekommen dürfen, was du an uns getan hast. Wir wollen nie aufhören, dich zu preisen und dir zu danken für deine Gnade, für deine Liebe und für deine Erlösung, die du uns gebracht hast. Amen. Wenn noch irgendwelche Fragen habt oder noch irgendwo weiter diskutieren wollt über verschiedene Bibelstellen, ich finde, es ist gut, wenn wir Christen uns auf Grundlage der Bibel unterhalten und auseinandersetzen, vielleicht auch ringen mit diesen Dingen. In der Gemeinde Christi weltweit ist Taufe ein umstrittenes Thema. Lasst uns damit auseinandersetzen. Lasst uns nicht sagen, hey, das ist egal oder pff, ich mache halt, was die Oma gemacht hat oder alle bei uns in der Familie getan haben. Lass uns Gottes Wort nehmen und selber studieren und aus dem Wort Gottes zu einer biblischen Überzeugung gelangen. Und dann mit gutem Gewissen, mit reinem Gewissen das tun, wovon wir überzeugt sind, aus Gottes Wort. Ich denke, das ist wichtig. Ich denke, das gehört zur geistlichen Reife. Dass wir nicht einfach irgendwelche Dinge fressen oder Traditionen durchmachen, gedankenlos, oder dass ihr Dinge übernehmt, weil ich das sage, sondern hey, ihr seid erwachsene Menschen. Wir sollen erwachsen werden in unserem Glauben. Darum geht es hier im Hebräer 6, dass wir nicht Babys bleiben, die mit dem Löffel gefüttert werden müssen. Hier, feste Nahrung. Viel Spaß beim Nachstudieren und Ringen und Diskutieren und immer auf der Grundlage von Gottes Wort. Und ich bete, dass Gott uns jeden persönlich Klarheit gibt, was er von uns möchte.